Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Band dieser Zeitschrift, die vierteljährlich herauskommt, um PEN-Thematik, um gefangene Autoren, inhaftierte Autoren und um die Bemühungen des PEN zur Freilassung dieser Autoren. Und dafür hat sich Susanne Fritz interessiert und dann ist sie mit ein paar Leuten des Verlages ins Gespräch gekommen und hat uns dann zugeschickt einen ganz grandiosen Artikel, der in Lettre erschienen ist und der im gewissen Sinne so eine Keimzelle dieses Buches ist: Wie kommt der Krieg ins Kind? Wir haben diesen Artikel gelesen, dann weiß man nie, ja, wird aus so einem Artikel wirklich ein richtiges Buch, gar ein Roman? Verlage wollen immer Romane haben. Und waren dann auch ein bisschen, naja, zögerlich, ängstlich, dann hat man viel anderes zu tun. Schließlich und endlich gab es aber ein Happy End und wir kamen zusammen und haben dann die Verfertigung eines wirklich ganz, ganz aufregenden Buches erlebt. Das war dann natürlich schon weit, weil die Autorin gearbeitet hat im Vertrauen darauf, dass das ein großartiger Text ist, der dann schon wo auch immer herauskommen wird. Das ist jetzt eben gerade erfolgt und es ist ein Text, der vieles ist. Wir haben uns am Ende nicht entschieden, Roman draufzusetzen, wobei wir schon wissen, dass man als Roman ja alles ein bisschen auch verbraten kann. Es ist im gewissen Sinne ein Roman, weil sehr vieles erzählt wird, weil eine große Handlung eingefangen wird. Es ist ein Familienbuch, die Geschichte einer Familie. Es ist ein Mutter-Tochter-Buch. Es ist ein Buch, was weit zurückreicht in die Geschichte des 20. Jahrhunderts, in eine Gegend, in der die Menschen, die dort wohnten, ohne sich zu bewegen, deutsche Staatsbürger waren, polnische Staatsbürger waren, deutsche Staatsbürger wieder polnische und es immer hin und her ging und man in einer mehrsprachigen Umgebung irgendwie auch miteinander im Guten und manchmal auch im Schlechten, aber doch leben konnte. Aber dann Schicksalseinbrüche in diese Biografien natürlich kommen, der Krieg, die nationalsozialistische Herrschaft, die nicht nur in die Grobstrukturen hineinreicht, sondern in die Familien. Und zugleich erzählt dieses Buch auch in einer Gegenwartsebene sehr viel Inneres der Autorin, die über all das nachdenkt, sich überhaupt vergewissert, zu vergewissern versucht und uns an dieser Vergewisserung teilnehmen lässt. Das ist am Ende ein 200-Seiten-Buch geworden, das sehr, sehr aufregend ist im Sachlichen, vieles, was man vielleicht nicht weiß, und für uns, wir haben es im literarischen Programm veröffentlicht, auch im Sprachlichen ein sehr intensives, genaues, bohrendes Buches. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Susanne Fritz wird jetzt den Anfang lesen, dann reden wir ein bisschen über das Buch. Wenn Sie wollen, greifen Sie auch ein mit Fragen, Bemerkungen und dann vielleicht noch einen zweiten Teil zum Lesen. Und wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Wir gucken mal, ja? So viel?
Ich weiß nicht, ob ich bin, glaube ich, noch nicht auf Sendung. Hallo, hallo?
Sonst nehmen Sie das.
Oh, das habe ich aber. Sehe ich vor lauter Mikrofon nicht mehr die Welt. Ja, guten Tag, herzlichen Dank, Thorsten Arendt. Hören Sie mich jetzt? Ich glaube auch immer noch nicht. Nein, ich sehe noch keine zufriedenen Gesichter. Hören Sie mich jetzt? Ja, ja. Guten Tag und herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank, Thorsten Arendt, für die Einführung für die Geschichte der Geschichte. Und während ich so zuhörte, dachte ich nochmal, ja, wir sprechen von der Vergangenheit, aber wie viel davon ist wirklich vergangen? Wie viel prägt unsere Gegenwart in der Politik, in der Geografie, in den Staatsgrenzen, in den Beziehungen und ganz tief in uns? Frage. Ich bin aus dem Staunen, auch aus der Selbstentdeckung bei dieser Arbeit kaum herausgekommen. Obwohl ich immer weiter rückwärts gegangen bin, bin ich immer weiter auch in meiner Gegenwart angekommen und das war schon ein Abenteuer. Ist es möglich, dass ich mich, ohne mich zu verrenken, spreche? Kann das die Technik? Hallo? So, ich lese einfach. Ich gucke, ob. Und Sie geben mir ein Zeichen, wenn Sie es nicht verstehen. Fingerabdruck. Wie kommt der Krieg ins Kind? Die Seele ist vor allem der Ort einer anderen Zeit. John Berger. Ein Papiertaschentuch. Bei der Einreise in die USA zeigt ein in der Hosentasche vergessenes Papiertaschentuch dem Ganzkörperscanner an, dass von mir eine Gefahr ausgehe. Während ich unter den Augen mehrerer schwer bewaffneter with one hand up, wie im Film, das zerknüllte Taschentuch hervorhole, werde ich scharf zurechtgewiesen. Man habe mir doch deutlich gesagt, dass absolutely nothing in meinen Taschen sein dürfe. Und was sei das da in meiner Hand? Etwa nichts. Ich frage, ob Sie mein Taschentuch behalten wollen. Sie wollen es nicht. Es amüsiert mich, als Verbrecherin behandelt zu werden. Was habe ich schon zu befürchten? Ich stelle mir vor, eine Halle voller Menschen. Alles Verbrecher. Das Flughafengebäude ist in Wahrheit ein Gefängnis. Die Reisebekleidung entpuppt sich als Häftlingskleidung. Wir haben Rechenschaft über unsere Reise abgelegt. Unsere Gesichter sind fotografiert. Sämtliche Finger sind eingescannt worden. Wir tragen keine Schuhe. Die Glücklicheren gehen auf Socken. Manche setzen ihren Weg barfuß fort. Wir besitzen keine Dokumente mehr, keine Telefone, keine Computer. Uhren und Gürtel haben wir auf Befehl abgelegt. Wir halten Hosen und Röcke mit Händen fest, um nicht in Wäsche umherzugehen. Spürhunde beschnüffeln uns nach verborgenen Lebensmitteln, Drogen, Waffen. Ein Förderband trägt unsere Identität davon. Wir werden sie gleich wiederbekommen. Aber ist das so sicher? Ich habe noch einmal Glück, erhalte meinen Pass zurück, ziehe Gürtel und Schuhe wieder an und setze meine Reise in Freiheit fort. Geht es technisch?
Ja.
Ich gehe näher ran. Ja, so besser. Entschuldigung. Amtskälte. Die Geschichte von der ganzheitlichen Durchleuchtung und meiner potenziellen Gefährlichkeit fällt mir ein, als ich über einen Fingerabdruck schreiben will und mir die Worte versagen. Ich muss meine Gedanken auf Nebengleise lenken, wo sie sich wieder in Bewegung setzen. Wie oft schon wurde ich durchleuchtet und fotografiert, wurden meine Finger eingescannt, meine biometrischen Daten erfasst und ich habe nichts weiter dabei empfunden. Doch ein Fingerabdruck, hinterlassen vor gut 70 Jahren mit blauer Tinte auf gelbem Karton, entlockt mir einen unhörbaren Schrei. Es ist der Fingerabdruck meiner Mutter. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung im April 1945 durch die GPU, die sowjetische Geheimpolizei 14, bei Aufnahme in das polnische zentrale Arbeitslager Podolitz, gerade 15 Jahre alt. Ich entdecke ihren Fingerabdruck auf meiner Spurensuche, auf der Suche nach meiner Mutter als gefangenes Kind. Im Frühjahr frage ich per E-Mail beim polnischen Staatsarchiv in Bydgoszcz, Bromberg, an, das die Akte aus Podolitz verwahrt. Ich lasse mir lange Zeit, ehe ich das Antwortschreiben öffne. Vor mir eine Schwelle, das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Klick. Ja, die Akte meiner Mutter existiert. Die entsprechende Signatur ist angegeben. So viel verstehe ich. Das auf Polnisch verfasste Schreiben auf dem Bildschirm ist die erste nüchterne Geste, die der Erzählung meiner Mutter mit der faktischen Welt zu verbinden verspricht. Oder soll ich lieber sagen, zu entzaubern, auszulöschen droht? Was jagt mir alles durch den Kopf beim Anblick der fremden Buchstaben und Zahlen? Ich spreche kein Polnisch, obwohl es zu Hause durchaus präsent war. Meine Eltern sprachen neben ihrer Muttersprache Deutsch das einfache, umgangssprachliche Polnisch ihrer Kindheit, sprachen es am Telefon untereinander und als Geheimsprache oder mit unseren polnischen Gästen. Sie brachten uns die Sprache ihrer Vergangenheit, abgesehen von ein paar Höflichkeitsfloskeln und Kinderreimen, nicht bei. Ach ja, marschieren kann ich auf Polnisch. Lewo, brawo, rastwa, rastwa, rechts, links, eins, zwei. Woher kommt mein plötzliches Unbehagen? Rührt es vom prosaisch knappen Charakter des Schreibens her, das jetzt ausgedruckt vor mir liegt, von der atmosphärischen Kälte des Amtlichen, einem Überhang von Zahlen gegenüber Buchstaben? Bin ich dabei, in eine Welt einzudringen, die nicht für mich bestimmt ist? Neben der Aktensignatur werden die Namen meiner Großeltern genannt, die lange vor meiner Geburt gestorben waren und die mir mehr als über wenige Fotografien durch die anhaltende Trauer meiner Mutter so vertraut sind, als säßen sie immer mit uns am Tisch. Die amtliche Mitteilung macht sich augenblicklich zu Fremden. Ihre Namen sind in polnischer Schreibweise wiedergegeben. Meine Großeltern heißen jetzt Jerzy und Elzbieta. Sie sind Bürger eines fremden Landes, Eingesperrte in einer Geschichte, die sich mir entzieht. Gefangene einer Sprache, die ich nicht spreche. Menschen, die ich nicht kenne, die Hüter des Archivs, bestimmen über Distanz und Annäherung. Im Archiv. Ein junger, gut aussehender Archivar in weißem Arbeitskittel und mit weißen Stoffhandschuhen bringt die Mappe. Im frisch gestrichenen, leuchtend grünen Lesesaal liegt nun vor mir, worüber ich seit Erhalt jener ominösen E-Mail wild gemutmaßt hatte. Ich reibe meine Hände am Hosenstoff vom Schweiß trocken. Es ist ein schwüler Tag. Ich bin aufgeregt, wage kaum, die Kladde zu berühren. Wie lange hat sie unangetastet zwischen anderen gefangenen Akten geruht und kein Licht gesehen? Angelegt wurde sie im Dezember 1945. Diese Akte existierte also bereits, als mein Leben noch 20 Jahre in der Zukunft liegt. Eine erstaunliche Anzahl von Menschen haben ihre Spur darin hinterlassen. Ein unüberschaubares Sammelsurium, chaotisches Gewimmel unterschiedlichster manueller und maschineller Zeichen empfängt mich. Schon das Deckblatt ist seltsam bunt. Neben verschiedenen grünen und blau-schwarzen Stempeln zähle ich drei unterschiedliche Handschriften und Schreibgeräte mit roter und blauer Tinte. Registrierungsnummer und Altersangabe wurden handschriftlich nach oben korrigiert. Über den ebenfalls handschriftlich eingetragenen persönlichen Daten meiner Mutter mit Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, Konfession, Beruf, Namen der Eltern ragt ein mit sichtlichem Schwung gezeichnetes rotes Dreieck, ähnlich wie es in der Symbolik deutscher Konzentrationslager einst für Wehrmachtsangehöriger gestanden hatte. Welche Bedeutung hat das rote Dreieck hier in Bezug auf ein knapp 15-jähriges Mädchen? Vorsichtig schlage ich die Akte auf. Etwas springt mir ins Auge. Nein, es springt in meinen Körper. Es ist ihr Fingerabdruck, oben rechts auf der Innenseite des Deckblatts. Und unten rechts ihre Unterschrift mit vollem Namen. So akkurat und ordentlich, als wäre sie ein Schreibbeispiel aus dem Schulbuch. Titel des Erfassungsbogens, Opis Osobi Więźnia, zu Deutsch, Personenbeschreibung des Gefangenen. Es folgt eine überaus detaillierte, schematische Charakteristik in 23 Punkten, eine Art biometrische Erfassung, ganz wie die Nazis sie vorexerziert hatten, als Multiple Choice körperlicher Merkmale, eine Auswahl möglicher Kopf- und Gesichtsformen, Größe und Gestalt von Augen, Augenbrauen, Mund, Nase, Stirn, Kinn und Wangen, Beinen und Händen, Farbe und Dichte des Haares, Gang, Körpergröße und Haltung, Eigenheit von Stimme und Aussprache, Angaben über Lese- und Schreibfähigkeiten. Das Zutreffen ist jeweils unterstrichen und lautet beispielsweise, wie Freund K. mir übersetzt, Körperstatur äußerst fragil, Haltung aufrecht. Weiter unten Sprachen Deutsch. Warum ist Polnisch nicht unterstrichen? Meine Mutter verstand und sprach es gut und sollte darum im Lager als jüngste Stubenälteste werden, so viel weiß ich. Hat sie ihre Sprachkenntnisse bewusst unterschlagen? Ich entdecke weitere Ungereimtheiten. Verdanken Sie sich der eiligen Massenabfertigung bei der Registrierung, schlampt und lügt die Akte, die mit ihren vielen Stempeln und Signaturen so wichtig tut? Ein Foto enthält sie nicht. Ein solches wäre wohl zu aufwendig und zu kostspielig. Als persönliches Kennzeichen ist eine Wunde am rechten Arm zusätzlich handschriftlich vermerkt. Woher stammt sie? Wie schlimm ist sie? Mit derselben Tinte wie die Unterschrift der Internierten, Punkt 23 der Personenbeschreibung, knapp unterhalb, Wunde am rechten Arm. Ich stelle mir vor, wie der oder die Verwaltungsbeamte in der jungen Strafgefangenen den Füllfederhalter reicht, sie auffordert zu unterzeichnen. Diese schreibt damit ihren Namen, Buchstaben für Buchstaben in fester, unerschütterlicher Schrift. Anders als der hingepfefferte, ungewürdige Fingerabdruck, vermutlich nicht der erste, der auf dem Weg durch Gefängnis und Lager abgenommen wird, für den es keiner Schulbildung bedarf. Da habt ihr ihn. Wer weiß, wann sie ihren Namen wieder schreiben wird. Ob überhaupt. Ihr Name inmitten der Beschimpfungen und Spottnamen, die über sie ergehen. Ihr Name, das einzige Zuhause, das ihr geblieben ist. So schreibt sie ihren Namen als Gefangene, konzentriert, so schön sie kann. Schreibt ihren Vor- und Nachnamen in eine ungewisse Zukunft hinein. Noch einmal steht ihr Name für das zivile Leben, das vorerst hinter ihr liegt. Es wird anderthalb Jahre dauern, bis sie wieder ein Schreibgerät in der Hand hält, einen Bleistiftstummel, den sie mit ihren Mitgefangenen teilt, um die allerwichtigsten der Zensur unterliegenden Botschaften zu verfassen, Kontaktaufnahme mit den Angehörigen draußen, dem Leben jenseits der Mauern. Danke.
Vielen Dank, Susanne Fritz. Sie haben einen kleinen Auszug jetzt gehört vom Beginn. Bin ich zu hören? Nein.
Von dreien geht eins, wir teilen uns das.
Ja, aber na gut, machen wir es so.
Gut, danke. Ein kleiner Auszug war das jetzt vom Beginn. Das haben Auszüge so an sich. Sie fußen auf Voraussetzungen, die Sie jetzt nicht im Detail kennen können. Und sie führen irgendwo hin im Verlaufe des gesamten Buches, des Romans, auf das der Auszug Sie gespannt machen soll. Aber ein bisschen reden wir vielleicht jetzt über Voraussetzungen und Folgerungen. Wir haben jetzt gehört, tastend, erschreckt, zaghaft, auch ein bisschen ängstlich, nähert sich die Erzählerin, in Klammern, die der Autorin nicht so fern ist, ja, kann man so sagen, dass es eine nahe Beziehung mindestens ist, Dokumenten. Diese Dokumente werden in einem polnischen Archiv aufgefunden oder bestellt und dann auch gelesen. Und die Mutter dieser Erzählerin oder die Mutter der Autorin rückt da plötzlich der Erzählstimme ganz nah, aber nicht merkwürdigerweise als Mutter, sondern als Kind, als 14-jähriges Kind, das ins Gefängnis kommt, das dann in ein Lager kommt, das kindlich irgendwelche Formulare ausfüllt. Und insofern ist das eine sehr verschobene, fremde Mutter-Kind-Darstellung auch. Vielleicht kann ich so viel noch erzählen zu den Voraussetzungen. Die Mutter wird nach dem Krieg als 14-Jährige inhaftiert und für 3 Jahre weggesperrt. Und wir alle sind wahrscheinlich sowieso sehr bereit zu sagen, mit 14 kann man eher nicht so schuldig sein, dass man so viel verbrochen hat, dass man für 3 Jahre ins Gefängnis kommen mag. Aber es ist noch ein wenig wilder, verrückter, absurder auch. Die Begründung für diese Verhaftung ist eine Unterschrift, die dieses Kind mit 9 Jahren geleistet hat. Also unter ganz anderen Verhältnissen, natürlich Nazi-Herrschaft in diesem Gebiet. Das war ein Fragebogen der deutschen Liste, Volksliste, wo die Bürger dieses Landstrichs erklären mussten, ob sie deutscher Zugehörigkeit sind oder polnische oder welcher immer. Und das 9-jährige Kind hat sich eben da als Deutsche, wenn man so will, gebrandmarkt, ist dafür dann verhaftet worden. So viel vielleicht ein bisschen, dass Sie das einordnen können. Aber ein zentrales Wort, an das man sofort denkt, ist natürlich das Wort Schuld, um das es auch in diesem Buch gibt. Irgendwie ist es aber ein sehr komplexes Verhältnis. Die Mutter als Person, als Kind, als ganz kleines Mädchen kann keine Schuld im eigentlichen individuellen Sinne haben. Aber doch ist diese Vokabel eingebunden in einen sehr komplexen Zusammenhang. Einen Schuldzusammenhang, der überhaupt mit der Familie, mit dem Leben in diesem Landstrich zu tun hat. Vielleicht ein paar Bemerkungen dazu.
Paar Bemerkungen meinerseits. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier... Ich nehme mir das ja jetzt. Ja, meine Vorfahren waren Angehörige der deutschen Minderheit bei Posen. Das ist Westpolen, war 120 Jahre preußisch besetzt, also war polnisch, ist dann deutsch geworden, ist nach dem Ersten Weltkrieg wieder polnisch geworden und ist mit dem Einmarsch der Deutschen 1939 deutsch besetzt worden und annektiert worden, ist also wieder deutsch geworden und 1945 wieder polnisch geworden. Und ohne dass meine Großeltern, meine Eltern sich von der Stelle wegbewegt haben, haben sie mehrfach die Nationalität gewechselt. Und in diesem Nationalitätenwechsel ist das Schuldigwerden an der Besatzung eben passiert. Denn meine Großeltern und meine Eltern waren polnische Staatsbürger und haben sich zu Deutschen erklärt, als es wieder deutsch wurde. Ja. Das war der Grund für die Internierung nach 1945.
Ja. Aber es ist ja auch ein Buch, was hineinspricht in eine Diskussions- oder Diskurssituation Deutschland, Polen. Die großen Fragen nationalsozialistischer Besetzung, nationalsozialistischer Verbrechen, das ist ja unleugbar und vollkommen klar. Trotzdem ist es eine Geschichte, die ja aus viel kleineren Strukturen erzählt und die erzählt, wie in diesem komplexen Zusammenhang doch die Geschichten kreuz und quer liefen, dass es eigentlich gar keine große Rolle spielte, ob man Georg oder Sergi heißt. Ob am Bäckerladen Bäckerei dran steht oder Pekiania. Und dass man auch als Bürger in diesem kleinen Ort die Sprache wechseln konnte, je nachdem, was man mit wem sprach. Beide Seiten sprachen im Grunde immer auch beide Sprachen. Und doch gibt es aber einen politischen Zusammenhang, der etwas Größeres ist. Und dieses Verhältnis von Mikrogeschichte, Familiengeschichte, Individualgeschichte und großer Geschichte, das ist für mich etwas, was an dem Band sehr spannend ist. Und vielleicht sagen Sie dazu noch ein bisschen was.
Ja, und das ist auch mir sehr wichtig gewesen, ein Anliegen im Buch, eben von der großen Geschichte, das immer wieder auf das Allerintimste, Alltäglichste runterzubrechen und von einem die individuelle, die Familiengeschichte zu verorten in den großen Zusammenhängen, aber auch zu sehen, wie die Beeinflussungen der großen Geschichte dann im Alltag, im Zusammenleben bis hin in die Schuldfrage wurden, ja, also die großen Konsequenzen, wir sind eben verwickelt in die große Politik, ob wir das wollen oder nicht, und in diesen fatalen Zuspitzungen, wie sie im Weltkrieg in der Besatzung dann waren, und in allen Folgen kam es zu diesen wirklich dramatischen auch Fehlschlüssen, wie diese Internierung von unschuldigen Kindern und deren Verurteilung. Ja. Sie stand im Zusammenhang, aber es war ohne individuelle Schuld. Ja. Und das klingt als Paradox, aber es gehört eben zusammen.
Das Buch ist ja auch eines, was diese Recherchearbeit selbst beschreibt. Die Erzählerin, die am Anfang die Dokumente in die Hand bekommt und die ein bisschen zittert davor, den Fingerabdruck der Mutter als kleines Kind vor sich zu sehen und die kindliche Unterschrift der Mutter. Man bemerkt als Leser sofort dieses elektrisierende, zitternde Gefühl. Das Ganze ist ja ein Prozess, der an Erkenntnissen gewinnt quasi. Die Erzählerin weiß am Ende des Buches mehr, als sie am Anfang weiß. Warum war das wichtig, diesen Prozess zu beschreiben? Wie würde ein Buch aussehen, was man jetzt schreibt, so okay, ich weiß das alles und ich beschreibe gar nicht mehr die Recherche, sondern das Ergebnis der Recherche? Ja, das wäre ein ganz anderes Buch, glaube ich.
Ja, weil jedes Fundstück hat natürlich wieder zur nächsten Frage geführt. Jede Antwort eröffnete im Grunde das nächste Kapitel. Und so hat sich eben die Struktur des Buches über immer neue Puzzleteile ergeben, letztlich. Ja. Ich habe mir die Frage jetzt nicht gestellt, erstmal alles zu sammeln und dann mir eine Struktur zu überlegen. Der Prozess des Entdeckens war eigentlich mein Thema ja mit.
Aber Sie haben quasi ja mitgelebt mit dem immer mehr erfahren. Zum Teil, man muss es ja auch tragisches Schicksal dieses Kindes nennen, aber doch, das auch verwoben ist in Familiengeschichte und einzelne Familienangehörige, die eben doch auch Mitglied der NSDAP waren oder wo es unbestreitbar Schuld auf sich geladen gibt. Aber wo es doch auch keine ganz einfachen Antworten gibt. Einige dieser Personen aus dem näheren oder ferneren Familienumkreis leben ja noch. Vielleicht, wenn Sie beschreiben, die haben die Recherche und wie eins zum anderen kommt, ja nicht miterlebt. Die haben jetzt das Ergebnis vorgelegt gekriegt, lesen das Buch und sind wütend oder sind betreten oder vielleicht, wenn Sie das...
Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das möchte nicht jeder so gerne haben. Ich habe festgestellt, ich habe auch, dass ich so dieser, lasst es doch lieber ruhen, wir wollen das gar nicht so genau wissen oder das ist lange her. Und ich habe eigentlich nicht das Gefühl, ich merke auch an den großen Emotionen, dass es gar nicht so weit weg von uns ist. Wir haben es doch sehr in uns. Und ich denke gleichzeitig, es ist lange genug da eigentlich her, dass wir damit offen umgehen können sollten, im Großen wie im Kleinen, im Politischen, im Gesellschaftlichen, wie in der Familie, aber es ist tatsächlich immer noch nicht so einfach, weil die Tabus sind immer noch sehr, sehr groß. Es sind Wunden, es sind Verletzungen, es sind Scham- und Schuldgefühle. Und wir haben das alles mitgeerbt und sind eigentlich auch nicht so frei, wie wir uns das wünschen. Und noch eins, es ist auch sehr angstbeladen und Angst zieht einfach viele, viele Gesetze nach sich. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben unsere Zeit erreicht, für Ihr Zuhören.
Ja, danke Ihnen. Flucht, Vertreibung, Umsiedlung, das sind alles politisch-ideologisch aufgeladene Begriffe. In einer kleinen, komplexen Geschichte können Sie bei Susanne Fritz viel darüber erfahren. Ich glaube, es gibt hinter der Wand immer noch einen Büchertisch. Frau Fritz würde da noch einen Moment Platz nehmen, signieren, wenn Sie das wollen. Und jetzt geben wir das Mikro an die Nächsten. Vielen Dank Ihnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.